Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzähl von denen, die sie erlebt haben. Ich kam am 7. November 1867 als Maria Salomea Skłodowska zur Welt. In Warschau, einer Stadt, die damals nicht frei war. Polen existierte nur in den Herzen seiner Menschen. Auf den Landkarten gehörte es zum Russischen Reich. Und so wuchs ich in einem Land auf, das flüsterte, statt zu sprechen. Mein Vater war Lehrer für Physik und Mathematik. Ein kluger, stiller Mann, der seine Leidenschaft für das Wissen nie verlor, obwohl er sie kaum zeigen durfte. Die russische Besatzungsmacht hatte die polnischen Schulen entmachtet. Wer Polnisch lehrte, riskierte Strafe. Auch lehrte mein Vater heimlich. Er versteckte patriotische Bücher in der Kommode und Physikgeräte unter den Dielen. Wenn er uns Kindern etwas erklärte, tat er es mit gedämpfter Stimme, als würde Wissen selbst ein Verbrechen sein. Meine Mutter leitete ein Mädchenpensionat. Sie glaubte an Bildung, aber sie starb früh, an Tuberkulose, da war ich 10. Ihr Tod schnitt eine Leere in mich, die ich nie ganz füllen konnte. Doch sie hinterließ mir ihren Glauben, dass Lernen der Weg zur Freiheit ist. Ich erinnere mich an kalte Wintertage in Warschau, an Tinte, die auf dem Papier gefror, und an die Sehnsucht, zu verstehen, was hinter all den Dingen steckt. Warum sich Metall ausdehnt, wenn es warm wird, warum Licht bricht, wenn es Glas berührt, warum manche Menschen so viel Angst vor Antworten haben. Ich war nicht laut. Ich beobachtete, ich merkte mir, aber in mir arbeitete etwas, ein Hunger, größer als Angst, größer als Armut. Ich sah, wie die russischen Behörden unsere Lehrer kontrollierten, wie Bücher beschlagnahmt wurden, wie das polnische Denken als gefährlich galt. Doch gerade das machte es für mich umso heiliger. Ich las, was ich bekommen konnte. Physikbücher, die mein Vater aus alten Schulbeständen rettete. Geschichten über Entdecker und Wissenschaftler. Und ich schwor mir, eines Tages würde ich auch entdecken. Aber in Polen durften Frauen nicht studieren. Nicht Physik, nicht Chemie, nicht Medizin. Das Wissen war Männern vorbehalten. Für Mädchen wie mich gab es nur die Rolle der Gouvernante, der Ehefrau, der Lehrerin, nie der Forscherin. Ich wollte das nicht akzeptieren. Ich wollte nicht nur zuschauen, wie andere die Welt erklärten. Ich wollte sie selbst verstehen. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der ich aus dem Fenster sah, über die Dächer Warschaus hinweg, auf den grauen Himmel, über der Weichsel. Ich dachte, irgendwo da draußen gibt es Orte, an denen eine Frau forschen darf. Paris vielleicht. Oder ein anderes Land, das mutiger ist als meines. Damals wusste ich noch nicht, wie weit ich gehen würde. Wie viele Jahre ich arbeiten, frieren, hungern, kämpfen müsste. Ich wusste nur, ich war nicht gewöhnlich. Ich war geboren, um Fragen zu stellen, selbst wenn niemand bereit war, Antworten zu hören. Und so begann meine Reise. Nicht mit einem Experiment, sondern mit einem Entschluss. Als ich älter wurde, spürte ich, wie eng die Welt um mich war. Warschau in den 1880er Jahren war eine Stadt unter Aufsicht. Russische Soldaten patrouillierten durch die Straßen. Porträts des Zaren hingen in jedem Klassenzimmer und jedes polnische Wort im Unterricht konnte Verdacht erregen. Ich besuchte eine russische Mädchenschule, eine, in der man uns beibrachte, die Zarenfamilie zu verehren und Russland als Mutterland zu bezeichnen. Ich lernte eifrig, ja, aber innerlich kämpfte ich. Denn abends, wenn ich zu Hause war, öffnete mein Vater heimlich ein anderes Buch. Polnische Geschichte. Er zeigte mir Landkarten, die offiziell verboten waren, und flüsterte: Erinnere dich, wo du herkommst, Manja. Ich sog dieses doppelte Leben in mich auf. Am Tag die braven Antworten, in der Nacht die verbotene Wahrheit. Vielleicht war es genau diese Spannung, die mich später lehrte, wie man in Widersprüchen lebt. Zwischen Strahlung und Dunkelheit, Ruhm und Gefahr. Als ich meine Schulprüfung ablegte, war ich 16. Die Lehrer sagten, ich sei zu gut für ein Mädchen und meinten es nicht als Kompliment. Studieren durfte ich trotzdem nicht. Auch suchte ich einen anderen Weg. Die kaufliegende Universität. Eine geheime Einrichtung in Warschau, in der Frauen unterrichtet wurden. In privaten Wohnungen, bei Kerzenlicht, mit Lehrern, die mehr Mut als Geld hatten. Dort lernte ich, was ich wirklich wissen wollte. Physik, Chemie, Anatomie, Philosophie. Wir saßen dicht beieinander, die Fenster mit Tüchern verdunkelt, und hörten Vorträge, als wären sie Gebete. Jede Stunde war ein Akt des Widerstands. Jede Formel ein Zeichen, dass Denken nicht verboten werden kann. Um weiterzulernen, musste ich Geld verdienen. Ich nahm eine Stelle als Gouvernante auf dem Land an. Ich unterrichtete Kinder, während ich selbst lernte. In den Pausen las ich wissenschaftliche Zeitschriften, auf Französisch, weil das die Sprache der Wissenschaft war. Ich träumte davon, eines Tages an der Sorbonne zu studieren, in Paris, wo Frauen zugelassen waren. Doch Träume kosten. Ich sparte jedes Kopeckenstück, das ich verdiente. Und als meine Schwester Bronisława beschloss, Medizin zu studieren, versprach ich, sie zu unterstützen. Unter einer Bedingung: Wenn sie fertig war, würde sie mir helfen, nachzukommen. Wir schlossen einen Pakt zwischen Schwestern, ein stilles Bündnis gegen die Grenzen unserer Zeit. Die Jahre vergingen in Einfachheit und Sehnsucht. Ich schrieb abends Formeln in meine Notizhefte, die ich unter dem Kopfkissen versteckte. Ich experimentierte mit Magneten, mischte Chemikalien aus Schulresten, beobachtete Licht und Schatten, ohne zu wissen, dass ich eines Tages selbst die Strahlung entdecken würde, die zwischen ihnen liegt. Manchmal fragte ich mich, ob ich je aus Polen fortgehen würde, ob ich den Mut hätte, alles Bekannte hinter mir zu lassen. Aber in jedem Winter, wenn die Weichsel zufror, schwor ich mir, ich werde es tun. Nicht um zu fliehen, sondern um zurückzukehren. Mit Wissen, das stärker ist als Unterdrückung. Im Sommer 1838 verließ ich das Land meiner Kindheit. Mit einem Koffer voller Bücher, einem Kopf voller Fragen und einem Herzen, das nicht wusste, ob es gebrochen oder mutig war. Ich fuhr nach Paris. Und dort begann das, was mein Leben definieren sollte: die Suche nach dem Unsichtbaren. Als ich endlich nach Paris kam, war ich 23 Jahre alt. Das Jahr war 1899 und ich trug alles, was ich besaß, in einem kleinen Koffer. Ich kannte niemanden, sprach die Sprache nur bruchstückhaft und hatte kaum Geld. Aber ich war da, in der Stadt des Wissens, der Freiheit und der unendlichen Möglichkeiten. Ich wohnte in einem winzigen Dachzimmer im Quartier Latin, gleich neben der Sorbonne, wo ich mich für Physik und Mathematik eingeschrieben hatte. Mein Zimmer war so klein, dass ich den Ofen nicht anmachen konnte, ohne den Tisch zur Seite zu rücken. Im Winter fror das Wasser im Glas und manchmal konnte ich den Atem sehen, wenn ich lernte. Ich aß fast nichts: Brot, Butter, ab und zu ein Apfel. Kaffee war mein Luxus, aber Wissen war meine Nahrung. Ich studierte tagsüber in der Bibliothek, nachts am Fenster, unter dem schwachen Licht einer Kerze. Paris war laut, wild, wunderschön, aber ich war zu müde, um das zu genießen. Ich hatte nur ein Ziel: zu bestehen.
Ich wollte beweisen, dass eine Frau aus Polen, eine Fremde ohne Geld, das schaffen konnte, was man ihr nicht zutraute. Ich erinnere mich, wie ich im Hörsaal saß, umgeben von Männern, die mich kaum beachteten. Ich war die einzige Frau und ich musste besser sein als alle, um überhaupt gesehen zu werden. Ich schrieb schneller, rechnete länger, schlief weniger. Manchmal glaubte ich, mein Körper würde aufgeben, aber mein Geist weigerte sich. In diesen Jahren lernte ich Pierre Curie kennen. Er war still, schmal, ein wenig zerstreut. Ein Mann, der mehr mit Zahlen sprach als mit Worten. Er forschte über Kristalle und Magnetismus. Und als wir uns zum ersten Mal begegneten, sprach er mit einer Ruhe, die mich sofort fesselte. Wir diskutierten über Energie, über Ordnung und Chaos. Und ich merkte, dass er, wie ich, mehr an Wahrheit als an Ruhm interessiert war. Pierre war anders als die Männer, die ich bis dahin kannte. Er sah in mir nicht eine Frau, die zu viel denkt, sondern eine Kollegin. Eine, die verstehen wollte. Er lud mich in sein Labor ein. Ein kleiner Raum, schlecht ausgestattet, aber voller Ideen. Ich erinnere mich, wie ich die Apparaturen betrachtete, als wären sie heilig. Hier wurde nicht nur gemessen, hier wurde geforscht, geträumt, gehofft. Bald arbeiteten wir gemeinsam. Wir teilten Gedanken, Theorien und schließlich auch unser Leben. Unsere Ehe war keine klassische Liebesgeschichte. Es war eine Partnerschaft des Geistes. Wir heirateten ohne Ringe, ohne Schmuck und fuhren mit Fahrrädern in die Flitterwochen. Ich trug kein Kleid aus Seide, sondern Baumwolle. Und statt eines Schleiers trug ich eine Idee. Dass zwei Menschen gemeinsam mehr entdecken können als einer allein. Aber die Arbeit war hart. Wir hatten kein Geld für teure Geräte, keine Assistenten, keine Unterstützung. Wir arbeiteten mit Schrott und Geduld. Oft standen wir stundenlang im Labor, beißender Geruch von Chemikalien in der Luft, unsere Hände verätzt vom Umgang mit Säuren. Doch zwischen den Experimenten, in diesen stillen Momenten, wenn das Licht auf den Glasgefäßen tanzte, wusste ich, ich war angekommen. In Paris hatte ich Hunger, Kälte, Zweifel, aber ich hatte auch meinen Platz gefunden. Es war das erste Mal, dass ich nicht gegen Mauern anrannte, sondern sie selbst aufbrach. Ich war keine Gouvernante mehr, keine Tochter, kein Schatten einer Gesellschaft. Ich war Wissenschaftlerin. Und ohne es zu wissen, stand ich am Beginn einer Entdeckung, die mein Leben erleuchten und zerstören würde. Unser Labor war kein Tempel des Fortschritts, eher eine Werkstatt für Träume. Ein alter Schuppen an der École de Physique et Chimie, industrielle, in Paris, mit undichten Fenstern, bröckelnden Wänden und einem Dach, das den Regen nicht abhielt. Wenn der Wind kam, zitterten die Glasflaschen in den Regalen. Und doch war dieser Ort unser Königreich. Pierre und ich verbrachten dort Tage, Nächte, manchmal Wochen. Wir vergaßen zu essen, zu schlafen, zu sprechen. Nur das Ticken der Apparaturen, das Zischen der Gase, das Funkeln der Glasgefäße, das war unsere Musik. Wir suchten etwas, das noch keinen Namen hatte. Im Jahr 1896 hatte der französische Physiker Henri Becquerel zufällig entdeckt, dass Uran von selbst eine geheimnisvolle Strahlung aussendet. Niemand verstand, warum. Diese unsichtbare Kraft, die durch Papier drang, durch Stoff, durch Haut, sie widersprach allem, was man über Materie zu wissen glaubte. Pierre und ich beschlossen, ihr nachzugehen. Wir untersuchten Dutzende Substanzen, verglichen, maßen, notierten. Es war, als würde man mit verbundenen Augen im Nebel tasten. Doch eines fiel uns auf, ein Mineral namens Pechblende, ein schwarzes Gestein aus Böhmen, strahlte viel stärker als reines Uran. Etwas darin musste also noch mächtiger sein. Etwas Unbekanntes. Wir begannen, Tonnen dieses Gesteins zu verarbeiten. Mit bloßen Händen, mit primitiven Geräten. Wir zerschlugen, erhitzten, lösten, filterten, kochten. Immer und immer wieder. In dem alten Schuppen standen Dutzende Töpfe mit kochender Masse. Der Dampf war ätzend, die Luft schwer, unsere Kleidung getränkt von Chemikalien. Aber wenn das Licht fiel, oh, dann sahen wir es, ein schwaches Leuchten. Winzige Spuren eines Stoffes, der im Dunkeln glimmte wie ein Atemzug der Sterne. Ich nannte diese unsichtbare Kraft Radioaktivität. Ein neues Wort für ein neues Phänomen. Und das, was wir fanden, sollte Geschichte schreiben. Zuerst entdeckten wir ein Element, das wir Polonium tauften, nach meiner Heimat Polen, die noch immer keine Freiheit kannte. Es war mein stiller Akt der Rebellion, mein patriotisches Bekenntnis in Form eines Elements. Doch das war erst der Anfang. Ein Jahr später isolierten wir eine zweite, noch stärkere Substanz, Radium. Ein Element, das die Dunkelheit zum Leuchten brachte, als hätte es die Sonne selbst verschluckt. Ich erinnere mich an die Nacht, als wir es zum ersten Mal sahen. Das Labor war still, die Welt draußen schwarz, aber in unseren Reagenzgläsern klomm ein sanftes blaues Licht. Kalt und schön. Wie Magie. Pierre und ich standen Hand in Hand da und wussten, wir hatten etwas gefunden, das größer war als wir selbst. Wir waren glücklich und ahnungslos. Wir wussten nicht, dass dieses Leuchten nicht nur Licht, sondern auch Tod bedeutete. Unsere Finger begannen, Wunden zu zeigen. Unsere Haut brannte. Aber wir lachten darüber. Wir hielten es für eine kleine Unannehmlichkeit. Wenn man mit Sternen spielt, darf man sich nicht über Funken wundern, sagte Pierre einmal. Wir notierten alles, Schritt für Schritt, und veröffentlichten unsere Ergebnisse im Jahr 1903. Die Welt staunte. Zum ersten Mal sprach man offen von einer Kraft, die unsichtbar, unerschöpflich und unbegreiflich war. Und wir? Wir waren erschöpft, krank, aber glücklich. Denn wir hatten das Unsichtbare sichtbar gemacht. Radium, das leuchtende Kind unserer Neugier. Ein Element, das Wärme, Licht und Hoffnung verströmte und uns leise vergiftete. Die Welt war fasziniert von diesem neuen Wunderelement. Zeitungen schrieben über das Licht der Zukunft, über Heilung, Energie, ewige Jugend. Man träufelte Radium in Cremes, in Parfüms, in Trinkwasser. Es gab Radiumschokolade, Radiumzahnpasta, Radiumunterwäsche. Niemand verstand, was es wirklich war, aber alle wollten ein Stück davon. Ich sah dem Staunen zu. Für mich war Radium kein Spielzeug, keine Mode. Es war eine Kraft. Rein, gefährlich, göttlich. Es war der Beweis, dass selbst das Kleinste im Universum gewaltig sein konnte. Pierre und ich hatten nie Geld, um unsere Entdeckungen zu patentieren. Wir glaubten, Wissen müsse allen gehören. Auch gaben wir unsere Formeln frei. Jeder konnte Radium herstellen, verkaufen, benutzen. Und genau das geschah. Ich bereue das nicht. Aber manchmal, wenn ich die glänzenden Gesichter in den Laboren sah, fragte ich mich, ob wir ein Monster geweckt hatten. In jenen Jahren erhielten wir den Nobelpreis für Physik, gemeinsam mit Henri Becquerel. Es war das Jahr 1903 und ich war die erste Frau der Welt, die diese Ehre bekam. Ich erinnere mich, wie ich auf der Bühne stand, das Diplom in der Hand, und kaum begriffte, was geschehen war. Ich, die Tochter eines verarmten Lehrers aus Warschau, ausgezeichnet in Stockholm, zwischen Männern, die mich jahrelang übersehen hatten. Ich war stolz, aber auch müde. Unsere Gesundheit verschlechterte sich. Wir trugen Proben in unseren Taschen, hielten sie in den Händen, legten sie nachts neben das Bett, weil wir das sanfte Leuchten so schön fanden. Unsere Kleidung, unsere Notizbücher, unsere Haut. Alles war durchdrungen von Strahlung. Wir wussten es nicht. Niemand wusste es. Ich erinnere mich an Abende im Labor, wenn die Dunkelheit hereinbrach. Die Glasgefäße glühten wie kleine Monde. Unsere Finger leuchteten schwach im Halbdunkel. Es war, als hielten wir das Geheimnis des Lebens selbst in den Händen. Ich fühlte mich unbesiegbar und war in Wahrheit schon krank. Pierre begann über seltsame Schmerzen zu klagen. Seine Knochen schmerzten, seine Hände zitterten. Auch ich fühlte mich oft schwach, hatte Wunden, die nicht heilten. Müdigkeit, die keine Ruhe kannte. Aber wir lachten darüber. Wir glaubten, es sei der Preis des Fortschritts. Und dann kam der Tag, an dem das Licht für immer erlosch. Pierre starb im April des Jahres 1906. Er wurde von einer Pferdekutsche überfahren, mitten in Paris, an einem regnerischen Nachmittag. Kein Experiment, kein Gift, kein Unfall im Labor, nur ein Schritt zu weit in die Straße, ein Moment der Unaufmerksamkeit. Er war sofort tot. Ich stand an seinem Grab und zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich nicht weiter. Ich hatte die Natur herausgefordert, ihr Innerstes sichtbar gemacht. Gesehen, wie Materie sich selbst verwandelt, wie Atome zerfielen. Doch den Tod konnte ich nicht aufhalten. Ich fühlte mich leer, ausgelaugt, halblebend. Doch eines wusste ich, ich durfte nicht aufhören. Pierre hätte es nicht gewollt. Auch kehrte ich ins Labor zurück. Allein, mit zitternden Händen, aber festem Blick. Das Licht, das uns zerstört hatte, ich machte es zu meinem Vermächtnis. Nach Pierres Tod war ich nur noch halb ein Mensch. Ich erinnere mich, wie ich tagelang im Labor stand, denselben Handgriff immer wieder machte, als könnte ich ihn damit zurückholen. Sein Stuhl blieb leer, sein Mantel hing noch an der Tür. Ich sprach manchmal laut mit ihm, als stünde er neben mir, und manchmal glaubte ich, er antwortete. Ich war 38 Jahre alt und die Welt sah in mir plötzlich mehr als eine Forscherin. Ich war nun eine Symbolfigur, die trauernde Witwe des Genies, die Frau, die allein weiterforscht. Ich hasste diese Rolle. Ich wollte nicht bewundert werden, ich wollte arbeiten. Ich übernahm seinen Lehrstuhl an der Sorbonne, als erste Frau in der Geschichte. Als ich zum ersten Mal das Pult betrat, war der Saal voll, nicht wegen der Physik, sondern wegen mir. Man wollte die Witwe Curie sehen. Ich sagte nur, ich beginne heute mit der Molekulartheorie der Gase. Dann sprach ich weiter, als wäre nichts geschehen. Aber es war viel geschehen. Ich war allein mit zwei Kindern, Irene und Eve, und mit einer Arbeit, die mich gleichzeitig tröstete und zerstörte. Ich vertiefte mich in die Erforschung der Radioaktivität, gründete ein eigenes Labor, zog junge Forscher an. Das Radium war längst nicht mehr nur ein wissenschaftliches Phänomen, sondern eine internationale Obsession. Man schickte mir Briefe, Bitten, Einladungen. Zeitungen schrieben über mich wie über eine Heldin oder eine Hexe. Man fragte mich, ob ich wirklich das Licht beherrschen könne. Ich lächelte nur. Ich wusste, niemand beherrscht das Licht. Im Jahr 1911 erhielt ich meinen zweiten Nobelpreis, diesmal in Chemie. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde dieselbe Person in zwei unterschiedlichen Wissenschaften geehrt. Die Männer in der Akademie zögerten. Sie überlegten sogar, meinen Namen zu streichen, weil sie erfahren hatten, dass ich eine Affäre hatte. mit Paul Langevin, einem verheirateten Physiker, und Freund Pierres. Die Presse stürzte sich auf mich. Man nannte mich eine Versuchung, eine Sünderin, eine Gefahr. Ich schwieg. Ich hatte Jahrzehnte gegen Vorurteile gekämpft. Ich würde mich jetzt nicht für meine Gefühle entschuldigen. Ein Journalist fragte mich, ob mich die Skandale belasten. Ich antwortete: In der Wissenschaft muss man sich von den Menschen nicht ablenken lassen. Sie verstehen selten, was wirklich wichtig ist. Das Requiem meines Lebens war die Arbeit. Ich saß wieder in meinem Labor, umgeben von Flaschen, Bleikisten, Gestein, Notizen. Meine Hände waren wund, meine Augen müde, mein Körper krank. Aber ich spürte Pierre in jedem Experiment. Er war da, in der Ruhe, im Licht, in den Gleichungen. Ich hielt Vorträge, reiste, wurde ausgezeichnet und blieb dabei immer dieselbe Frau, die einst im Dachzimmer von Paris gefroren hatte. Wissenschaft war mein Zuhause geworden und Schmerz mein ständiger Begleiter. Manchmal fragte ich mich, ob all das Opfer wert war, ob Wissen die Liebe ersetzen kann. Aber dann leuchtete das Radium schwach in der Dunkelheit und ich wusste, sein Licht war auch Pierres Vermächtnis. Ich hatte verloren, was ich am meisten liebte. Aber ich hatte gelernt, dass Verlust nicht das Ende ist. Manchmal ist er nur der Beginn von Unsterblichkeit. Als der Erste Weltkrieg im Sommer des Jahres 1914 ausbrach, bebte Europa. Und ich wusste, jetzt zählt Wissenschaft anders. Nicht mehr für Ruhm oder Preise, sondern für Leben und Tod. Ich war keine Soldatin, keine Politikerin, aber ich hatte etwas, das an der Front fehlte. Wissen. Ich sah, wie verletzte Männer in Lazaretten lagen. Blind, weil niemand Kugeln im Körper finden konnte. Amputiert, weil Ärzte im Dunkeln schneiden mussten. Da wusste ich, ich kann helfen. Ich beschloss, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Mit Röntgenstrahlen. Gemeinsam mit meiner Tochter Irene, damals noch ein Teenager, baute ich das erste mobile Röntgenlabor. Wir nannten es schlicht Petite Curie, kleiner Curie-Wagen, ein alter Lieferwagen, umgebaut mit Stromgenerator, Batterie und Röntgengerät. Ich lernte, wie man Maschinen transportiert, wie man sie an Batterien anschließt, wie man Ärzte im Feld ausbildet. Und dann fuhr ich selbst an die Front, mitten in das Getöse der Granaten. Ich trug keine Uniform, nur meinen Mantel, Schutzbrille und den festen Willen zu helfen. Ich sah Männer, die kaum noch sprachen. Ich sah Blut, Angst, Verzweiflung. Aber als sie auf meine Röntgenbilder blickten, konnten die Ärzte endlich sehen, wo die Kugeln steckten. Sie konnten gezielter operieren, schneller handeln. Und plötzlich wurde Strahlung nicht mehr nur mit Tod verbunden, sondern mit Rettung. Ich reiste von Lager zu Lager, von Lazarett zu Lazarett. Manchmal schlief ich im Wagen, bei minus 10 Grad, mit kalten Händen am Lenkrad. Irene hielt sich tapfer. Sie lernte, half, arbeitete mit mir Seite an Seite. Ich war stolz, nicht als Wissenschaftlerin, sondern als Mutter. Wir bildeten Krankenschwestern aus, brachten ihnen Physik bei, erklärten elektrische Geräte, entwickelten Strahlenkarten, um Knochenbrüche sichtbar zu machen. Über 100 mobile Einheiten wurden im Laufe des Krieges eingesetzt, alle inspiriert von dieser ersten Idee. Aber die Jahre forderten ihren Preis. Meine Augen wurden schlechter. Meine Haut verfärbte sich. Ich fühlte eine bleierne Müdigkeit in meinem Körper, die kein Schlaf heilen konnte. Doch ich machte weiter. Nach dem Krieg kehrte ich nach Paris zurück. Europa lag in Trümmern, aber die Wissenschaft stand wieder auf. Ich gründete das Radium-Institut, das später zu einem Zentrum der modernen Physik wurde. Ich sammelte Spenden, auch in den Vereinigten Staaten, wo man mich wie eine Heldin empfing. Präsident Warren Harding überreichte mir ein Gramm Radium in einer bleigefassten Box, die man heute noch aufbewahrt. Ich lächelte für die Fotografen, aber tief in mir wusste ich, mein Körper war längst vergiftet. Ich konnte kaum noch lange stehen, meine Hände zitterten, aber ich hatte keine Angst. Ich wusste, dass meine Zeit sich dem Ende zuneigte und dass sie erfüllt gewesen war. Man sagte mir, ich hätte Europa erleuchtet. Ich antwortete nur, ich habe versucht, das Dunkel zu verstehen. Ich starb im Sommer des Jahres 1933 in einem Sanatorium in den Bergen. Die Ärzte nannten es aplastische Anämie, ein Versagen des Knochenmarks. Ich nannte es die Rechnung des Lichts. Ich hatte mein Leben lang Strahlung geatmet, berührt, getragen. Meine Notizbücher, meine Kleidung, meine Instrumente, alles war durchtränkt davon. Noch heute, fast ein Jahrhundert später, sind sie in Bleikisten eingeschlossen. Wer sie lesen will, muss einen Schutzanzug tragen und eine Genehmigung unterschreiben. Selbst mein Tagebuch, das ich in Paris führte, liegt in einem bleigefassten Safe, als wäre meine Stimme noch immer gefährlich. Aber vielleicht ist sie das, denn Wissen ist nie harmlos. Ich wollte nie Ruhm. Ich wollte nur verstehen, warum Materie leuchtet, warum das Unsichtbare wirkt. Ich glaubte, dass Wissenschaft das Beste im Menschen hervorbringen kann und manchmal das Schlimmste. Radium heilte und tötete. Es schenkte Licht und nahm Leben. Doch ich bereue nichts. Ich hatte das Glück zu lieben, Pierre, meine Kinder, die Arbeit. Ich hatte das Glück, zu zweifeln, zu scheitern, zu lernen. Und ich hatte das Privileg, Grenzen zu überschreiten, die Frauen vor mir verschlossen blieben. Meine Tochter Irene folgte mir. Sie wurde selbst Nobelpreisträgerin, gemeinsam mit ihrem Mann Frédéric Joliot. Sie führte weiter, was wir begonnen hatten, den Tanz mit der Strahlung, die Suche nach dem, was im Innersten der Welt verborgen liegt. Das war mein wahres Erbe, nicht das Radium, nicht die Preise, sondern die Neugier, die nicht stirbt. Man nennt mich heute Madame Curie. Ein Name, der Respekt trägt, fast Ehrfurcht. Aber ich war einfach Marie, ein Mädchen aus Warschau, das Bücher liebte, weil sie Fenster zur Freiheit waren. Eine Frau, die glaubte, dass das Denken mutiger sein kann als jedes Schwert. Ich habe gelernt, dass Licht nie ohne Schatten kommt, dass jede Entdeckung ihren Preis fordert und dass Strahlung, so unsichtbar sie ist, ein Spiegel unserer Sehnsucht bleibt. Nach Erkenntnis, nach Ewigkeit, nach Bedeutung. Wenn ihr heute eine Lampe einschaltet, eine Röntgenaufnahme seht, ein Atomkraftwerk diskutiert oder eine Heilung durch Strahlentherapie erlebt, dann ist ein Stück meiner Geschichte darin. Ich bin nicht mehr hier, weil mein Licht ist geblieben. Und manchmal, wenn ihr in einem dunklen Raum ein schwaches Leuchten seht, stellt euch vor, es wäre mein Gruß aus der Ewigkeit. Ich habe das Unsichtbare sichtbar gemacht und das Licht gezähmt. Das war mein Leben, das war meine Strahlung und das bleibt. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere, bewerte und teile den Podcast mit Freunden. Und vor allem, schreib uns, wessen Geschichte soll als nächstes lebendig werden. Deine Stimme entscheidet über die Vergangenheit von morgen. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.